Das ist der nächste Sonntag, der heißt Betet, heißt der heutige Sonntag Kantate. Und an diesem Sonntag werden wir zum Singen herausgefordert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit dieser Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, entschuldigen muss, aber ich fange einfach mal an. Also ein Lied. So rief der Unteroffizier, als ich 1970 mit meinen Kameraden auf dem Exerzierplatz in der Kaserne in Frankenberg Gleichschritt geübt habe. Wenn es dann mit dem Gleichschritt nicht so geklappt hat, dann waren wir zu einem Dauerlauf auf dem Exerzierplatz verdonnert. Dann sind wir einige Runden gerannt und dann nach dem Befehl stillgestanden, richt euch. Und dann kam wieder der Befehl im Gleichschritt Marsch, links 2, 3, 4. Und dann sind wir weiter marschiert. Und wenn die Stimmung so ganz auf dem Tiefpunkt war, dann kam der Befehl, ein Lied. Da der Gesang dem Unteroffizier in der Regel nie laut genug war, ging der Spaß vom Neuen los. Rennen, marschieren, singen. Das Singen wurde also per Befehl verordnet. Das Thema dieses Gottesdienstes oder dieses Sonntags im Kirchenjahr fordert uns auch zum Singen auf. Kantate, singet dem Herrn ein neues Lied, denn der Herr tut Wunder. Wenn die Voraussetzungen stimmen, ist Singen kein Problem. Kann man aber allen Ernstes erwarten, dass Menschen in schwierigen Situationen von Herzen singen und Gott loben? Als Predigttext für diesen Sonntag ist ein Text aus Offenbarung vorgeschlagen. Und ich habe den Text Offenbarung 15, 1 bis 4 gewählt. Dieser Bibelabschnitt, und das ist dann auch das Thema meiner Predigt, er lautet das Lied der Überwinder. Also Offenbarung 15, 1 bis 4. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen am gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König aller Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Die Offenbarung des Johannes zeigt uns den Herrn, der diese Welt und unser Leben regiert. Johannes darf sozusagen einen Blick in die Regierungszentrale werfen. Ihm wird der himmlische Regierungssprecher zur Seite gestellt, der ihn durch den Gang der Geschichte begleitet und immer wieder auffordert, das Geschehene aufzuschreiben. So ist die Offenbarung ein Trostbuch für die Gemeinde geworden für alle Zeiten. In Zeiten der Bedrängnis, der Verfolgung, für frohe und unbedrängte Situationen. Denn es zeigt uns den, der diese Welt und unser Leben regiert und zum Ziel bringen wird. Gott überrumpelt seine Gemeinde, seine Kinder nicht. Nein, er weiht sie ein in das, was auf sie zukommt. Und je tiefer wir in die Bibel hineinsehen, desto mehr öffnet uns Gott die Augen und wir können den erkennen, der der Regierungschef dieser Welt unseres Lebens ist. Gott nimmt uns mit und will uns zeigen, was er bereit hat. Unser Predigttext, der uns zum Singen einlädt, zeigt uns einen kleinen Ausschnitt aus dem Wirken Gottes mit seinen Geschöpfen. Ich habe mir 4 W-Fragen, also wann, wo, wer, was, zum Verständnis für diesen Bibelabschnitt gestellt. Und zwar, wann wird gesungen, wo wird gesungen, wer singt, was wird gesungen? Wann wird gesungen? Nein, das mögen wir zu Recht nicht. Katastrophen, Erdbeben, Flutkatastrophen, Feuer, Kriege, Hungersnot, Umweltkatastrophen sind ja Geschichten, die wir sehr häufig, ich will nicht sagen jeden Tag, aber sehr häufig in den Nachrichten und in unserer Zeit lesen. Johannes muss in seiner Schau für diese Welt eine große Anzahl dieser Katastrophen sehen und für uns die Gemeinde beschreiben. Was ich in der Offenbarung bemerkenswert finde, ist, dass vor allen wichtigen Entscheidungen, vor allen Veränderungen, vor allen Gerichtsandrohungen und dann vor der ausführlichen Beschreibung der Gerichte, wie dann im Detail beschrieben werden, Johannes einen Blick in den Himmel tun darf und ihm der Thron Gottes gezeigt wird. Er sieht dort geheimnisvolle Wesen und eine große Schar. Ihre Zahl, die dort sind, ist 1000 mal 1000 mal. Die mit lauter Stimme Gott anbeten. Wann wird gesungen? Bevor Johannes die Auswirkungen der Gerichte sieht, die über die Menschen und diese Erde hereinbrechen, sieht er den, der diese Welt lenkt, und sieht die große Schar der Menschen, die der lebendige Gott durch diese Gerichte zum Ziel gebracht hat. Wo wird gesungen? Zum einen im Himmel sind die Sieger, die Sänger, die bereits vollendete Gemeinde, oder sind es auch Glieder der noch kämpfenden, der noch auf dieser Erde lebenden Gemeinde? Jetzt bin ich nicht so perfekt im Griechischen, aber der griechische Text lässt diese Frage offen. Er kann so verstanden werden, dass der Gesang, dass in den Gesang, der noch in den Drangsalen auf dieser Welt lebenden Gemeinde diese Menschen, dass der Gesang mitklingt mit in dem Gesang, der im Himmel ist. Also dass der Gesang gestaltet wird von den Menschen, die hier auf dieser Erde leben und den Vollendeten im Himmel. Im Text wird nicht auf eine Vergangenheit zurückgeblickt, sondern mitten im Kampf und noch vor der Vollendung, also mitten in den Gerichten, in unserem mit Freud und Leid bestimmten Alltag, wird zum Lob Gottes, zum Singen aufgerufen. Jetzt ist Zeit zum Singen, jetzt ist Zeit für die Anbetung Gottes. Der Blick auf den Herrscher und Heiland dieser Welt und unseres Lebens wird uns Mut machen, auch in den schwierigen Lebensverhältnissen zu bestehen. Der Blick, den Johannes tun darf, geht auf ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermengt ist. Meer steht in der Bibel für die gewaltig daherbrausende Völkerschaft, die alles droht niederzuwälzen und zu zerstören. Und Johannes, er sieht, dass dieses Völkermeer gläsern, durchsichtig ist. Ein Bild dafür, dass es gebannt ist, dass das Unheilwirkende weggenommen ist. Singen zum Lob Gottes richtet unseren Blick auf den, der die Geschichte dieser Welt leitet und vollenden wird. Wo wird gesungen? Hier auf dieser Erde, in unseren Gemeinden, getragen durch den gewaltigen Chor der vollendeten Gemeinde. Wer singt? Wie setzt sich der Chor zusammen, der dort vor dem gläsernen, mit Feuer vermischten Meer steht und mit lautem Gesang den lebendigen Gott anbetet? Ich möchte eine Geschichte aus meiner Studienzeit erzählen. Ich bin eines Tages einem meiner Mitstudenten, er hieß Oskar Rivinius, es war ein Russlanddeutscher, über den Weg gelaufen. Wir kamen ins Gespräch. Ich habe ihn nach seinem Ergehen erfragt. Nach vielen Jahren der Bedrängnis, jetzt aber in Freiheit. Er hat mir dann folgenden Satz gesagt, der sich jetzt über 40 Jahre noch in meinem Denken festgesetzt hat und den ich bisher nicht vergessen habe. Er hat mir dann gesagt, in der Sowjetunion war ich ein fröhlicherer Christ als hier in der freien Schweiz und dem angeblich goldenen Westen. Oskar war ein sehr missionarischer Mensch. Er hat Jesus in allen Lagen seines Lebens in der sowjetischen Diktatur bekannt und musste deshalb viele Jahre von seiner Familie getrennt in Gulags in Sibirien verbringen. Er wurde schließlich, so hat er erzählt, da einige seiner Wärter ebenfalls Christen wurden, für das Regime waren es zu viele, gegen seinen Willen nach Deutschland ausgesiedelt. Auf diesem Hintergrund sagt er mir, in Russland war ich ein fröhlicherer Christ. Ich habe dann mit großem Unverständnis nachgefragt, Oskar, wie kommst du zu einer solchen Aussage? Und er hat mir dann geantwortet, die Vollendung meines Glaubens, die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu, die Zusage, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, die haben dort in Russland mein Denken und mein Sehnen erfüllt. Von dieser Hoffnung war ich getragen. Und diese Hoffnung hat fraglos in allem Schweren mein Herz froh gemacht. Wer singt? Die Menschen, die schon sehen dürfen, was sie geglaubt haben, und die Menschen, die auch noch in Bedrängnis auf die Vollendung ihres Lebens warten. Während einer Freizeit auf Sizilien hat ein junger Mann die Nachricht erhalten, dass ein naher Angehöriger von ihm verstorben ist. Er hat dann an der Dame an der Rezeption im Hotel gesagt, mein Vater ist heimgegangen. Die Dame an der Rezeption hat diesen Satz nicht so verstanden. Wer singt? Es singen die Menschen, die auf dem Heimweg zu Gott sind. Was wird gesungen? Es wird gesungen das Lied des Mose, und das Lied des Mose, das beinhaltet die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Auf der anderen Seite des Schilfmeers wird dieses Lied angestimmt. Es wird gesungen das Lied des Lammes, das Lied der großen Liebe Gottes zu uns Menschen, der seinen Sohn Jesus Christus für uns zur Rettung geschickt hat. Im Lied des Mose und im Lied des Lammes werden Gottes große Rettungstaten zunächst an dem Volk Israel und dann für alle Menschen beschrieben. Paulus hat das in 2. Korinther 5, 21 so zusammengefasst. Er hat gesagt, Jesus Christus ist für dich und für mich zur Sünde gemacht. Das heißt, er ist für unsere Sünde gestorben, damit wir als Gerechte vor Gott bestehen können. Was wird gesungen? Groß und wundersam sind seine Wege, sind deine Werke, die Werke Gottes. Als ich heute Morgen hierher gegangen bin, ich weiß nicht, wie der Weg da oben heißt, an den vielen Büschen und Sträuchern vorbeigegangen und der Geruch der Blüten war eigentlich wunderbar. Und wenn wir die Schöpfung Gottes uns ansehen, das er gemacht hat, die Blumen und die Menschen und die Tiere, Werk Gottes in der Schöpfung, Werk Gottes in der Geschichte, wie er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, wie er es ins verheißene Land geführt hat, Werk Gottes, Karfreitag und Ostern liegen hinter uns, Werk Gottes, er hat die Gemeinde ins Leben gerufen, meine Gemeinde, die Gemeinde hier in Heuchelheim, sein Werk. Und die Werke Gottes in meinem, in unserem Leben. Wann wird gesungen? Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Ich behaupte mal, wir haben in der Regel drei Blickrichtungen, wenn wir auf einen Weg sehen. Als erstes ist der Start. Es gibt viele Fragen, wenn ich jetzt so eine Bergwanderung vor Augen habe, gibt viele Fragen. Schaffe ich den Weg? Was erwartet mich? Aber am Start bin ich eigentlich immer noch bestimmt von der Freude, dass es endlich losgeht. Nach dem Start kommt das Unterwegssein. Bei einer Wanderung zum Beispiel gibt es viele schöne Dinge zu bestaunen. Begegnungen mit anderen, die Schöpfung, die Natur, Begegnungen mit Menschen, mit Freunden, im Beruf, in Familie, im Urlaub, Freizeit, die Wunder der Natur. Und ich könnte Ihnen jetzt viele Geschichten erzählen. Ich erinnere mich an eine Wanderung mit meiner Frau in Garmisch-Partenkirchen. Es war ein Jahr, wo es häufiger geregnet hat. Wir hatten das Glück, dass in unserem Urlaub häufig die Sonne zu sehen war. Und dann sind wir dann den Berg da hochmarschiert und ich habe heute noch die Blumen vor Augen, die da am Weg standen. Ich würde sagen, habe sowas noch in diesem Grün und dieser Frische nicht gesehen. Den blauen Enzian ist noch mir lebendig in Erinnerung. Lustig finde ich es heute noch, dass mich meine Frau bei einer anderen Wanderung dazu überreden konnte, dass ich mehrere für sie unwiderstehlich schöne Steine mindestens eine Stunde den Wald runtergetragen habe zum Auto. Waren mindestens 10 Kilo schwer. Oder ich denke an Spaziergänge mit unseren Kindern, Fangenspielen auf dem Weg zum Dünsberg. Ich denke an gute Zeiten im Berufsalltag, denke daran, dass ich nach 2 Herzinfarkten mit einigen Minuten Herzstillstand wieder hier stehen darf, gerecht, unwahrhaftig und wunderbar. Und wunderschön sind die Werke Gottes in unserem Leben. Und das Unterwegssein ist auch begleitet mit der Frage, warum? Und da stellt sich die Frage, wo ist Gott? Hab schon manche Leute sagen hören, so etwas passiert nur mir. Sind Gottes Wege wirklich gerecht? Da ist der eine reich und finanziell abgesichert, der andere arm und am Monatsende ist die Kasse leer. Der eine ist sein Leben lang gesund, der andere hat Krebs, der eine überlebt den Herzinfarkt, der andere stirbt. Der eine ist glücklich verheiratet, der andere bleibt ledig und kinderlos. Beim Unterwegssein gibt es den ein oder anderen Hügel zu überwinden. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ich reagiert hätte, wenn bei meinem 50. Geburtstag der in Anführungsstriche Festredner Folgendes zu mir gesagt hätte. Soll sich angeblich so zugetragen haben, dass der im Ruhestand befindliche Festredner Folgendes zum Jubilar gesagt hat. Jeder, auch der aus seiner Sicht noch junge Jubilar, kann sich auf die kommende Zeit freuen. Und jetzt kommt die Begründung. Da die zeitliche Nähe also zur Vollendung des Lebens mit jedem Tag kürzer wird. Bergwanderung, steil, anstrengend, schwer. Die Füße werden schwer, aber je näher ich ans Ziel komme, umso leichter wird das gehen. Und dann kommt beim Unterwegssein der Rückblick. Das Ziel ist erreicht. Ich habe den Berggipfel nach mehrstündiger Wanderung erreicht und sehe vor mir den stahlblauen Himmel, weitere schneebedeckte Berggipfel, kann ein gutes Käse- oder Wurstbrötchen auspacken und einen Schluck aus meiner Wasserflasche trinken. Ich habe solche Bilder vor Augen. Herrlich, hier könnte man immer bleiben. Und ich habe auch noch nie nach einer Wanderung am Ziel gedacht, es ist furchtbar, die vielen Steine, die ich unterwegs gesehen habe, und es ist mächtig lästig, dass der Weg nicht breit genug ist und nicht genug Bänke zum Ausruhen aufgestellt sind. Nein, selbst mögliche Blasen und schmerzende Füße sind vergessen, wenn das Ziel erreicht ist. Gott sieht unser Leben vom Ende her. Johannes sieht das Leben der vollendeten Gemeinde. Er sieht das Leben ungezählter Menschen, die wegen ihres Glaubens gestorben sind, die Schweres und Gutes hinter sich haben. Und er sieht, gerecht und wahrhaftig sind die Wege und Werke Gottes, der er mich hat gehen lassen. Seine Führung hat uns keinen Zentimeter vom Kurs zu ihm abgebracht, sondern seine Führung bringt uns zum Ziel. Ich gestehe, es gibt Zeiten in meinem Leben, da bestimmt mich im Unterwegssein manches Schwere, manches kaum und nur schwer Verstehbare will mich niederdrücken. Und ich war dankbar für diesen Predigttermin und für die Vorbereitung, wo Gott mir gezeigt hat, vor allem Schweren, in allem Schweren, zeigt er mir den Blick auf die Zentrale der Regierung dieser Welt und meines Lebens. Es ist er, der lebendige Gott. Er, der mein Leben in der Hand hat und der mich trägt und der mich zum Ziel bringt. Und das ist mein Wunsch für mein und für unser Leben, dass er, der lebendige Gott, in unser Leben so hineinsprechen kann und dass er uns den Blick immer wieder zu ihm hinlenkt. Amen.